Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und du dir Zeit nimmst, bewusst über deine Rolle im Unternehmen nachzudenken, nicht nur funktional, sondern wirklich kritisch und reflektierend. Denn genau darum geht es in meinem Podcast, dir Denkanstöße zu geben, dich zu ermutigen, mit klarem Blick auf dich, dein Umfeld und deinen Einfluss im Unternehmen zu schauen. In meiner Podcast-Reihe Business Snack, High Performance Talk spreche ich mit Menschen, die Organisationen gestalten und Verantwortung tragen. HR-Verantwortliche, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Mitglieder von Vorständen. Sie alle arbeiten täglich an der Nahtstelle zwischen Kultur, Struktur und wirtschaftlichem Erfolg. Unsere Gespräche zeigen, wie High Performance nicht nur ein Ziel, sondern ein Weg sein kann. Messbar, menschlich und tragfähig. Du hörst von echten Herausforderungen, mutigen Entscheidungen und bewährten Strategien, die im Alltag tatsächlich funktionieren. Heute freue ich mich sehr, Frau Anna-Theresa Korbut bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie führt seit dem 1. April 2021 als Geschäftsführerin den Hamburger Verkehrsverbund und steht für eine klar nutzenorientierte Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs in der Region Hamburg. Zuvor sammelte sie Führungserfahrung unter anderem bei der Deutschen Bahn, der Schweizer BLS und der ÖBB. In Österreich. Der Hamburger Verkehrsverbund verzeichnet seit Einführung des Deutschlandtickets 2023 einen deutlichen Nachfragezuwachs und hat im Gesamtjahr 2024 rund 1,1 Milliarden Fahrgäste befördert. Zudem baut der HVV mit HVV Switch seine digitale Plattform zum zentralen Zugang für ÖPNV-Tickets und Sharing-Angeboten aus. Anna-Theresa Korbut treibt den Hamburger Verkehrsverbund mit einem klaren Transformationsbild voran. Klimaneutral bis 2030, eng getaktet, verlässlich und multimodal für 3,8 Millionen Menschen in Stadt und Umland. Ihr Credo? Der öffentliche Personennahverkehr muss sich digital, datenbasiert und partnerschaftlich neu erfinden, damit Mobilität zur echten, bequemen Alternative zum Auto wird. Ich freue mich auf die Einblicke, wie Sie High Performance Culture im HVV verankern. Herzlich willkommen, Frau Korbut. Danke für Ihre Zeit.
Ja, danke für die Einladung.
Frau Korbut, lassen Sie uns über die Kultur sprechen, die hinter Ihrer täglichen Leistung und Anspruch steht. Wir reden ja hier in dem Podcast mit mehreren Führungspersönlichkeiten über High Performance. Was bedeutet für Sie High Performance Culture konkret?
High Performance ist ein ganz interessantes und ich finde sogar gefährliches Wort, wenn ich ehrlich bin, weil High Performance einen mit gleich so den, also ich sehe da gleich so einen Porsche-Fahrer, McKinsey-Typen da stehen, der mir dann erzählt, wie es lang geht, ne? Also von der Verbalisierung, ich sag mal, Erfolg entsteht am Ende nur in einer Gemeinschaft und in einer sehr strukturierten, vorgegebenen Transformation. Und High Performance, wenn ich sage, es gibt Leute, die können gewisse Sachen besser und es gibt Leute, die können andere Sachen wieder besser. So, und was ich im Rahmen eines erfolgreichen Geschäftsmodells oder einer Transformation erreichen muss, ist, dass ich die richtigen Leute in ein Team zusammensetze, die für diese spezielle Gegebenheit in der Lage sind, sage ich mal, am offenen Herzen zu operieren und umzusetzen. Und das kann für das eine Projekt Kollege ABC sein, aber es kann sein, dass die für das andere Projekt komplett ungeeignet sind. So, und wenn ich High Performance für mich übersetze, dann sage ich, ich brauche am Ende des Tages ein vertrauensvolles, leistungsfähiges Team, was sich je nach Aufgabe, auch während einer laufenden Aufgabe, weil sie Schwerpunkte verschieben, ja, immer wieder adaptiert anpassen kann. Also de facto führe ich meine Spartenunternehmen eigentlich immer wie einen Startup. Ich hole mir den ich brauche, in oder extern aus der Organisation, komplett egal aus welcher Reihe, ob es ein Geschäftsführerkollege ist oder faktisch die Azubine oder Auszubildende, ist vollkommen egal.
Sehr spannend, weil das ist unser Ansatz auch, zu schauen, wo sind die Besten am richtigen Platz, ja, und nicht, dass man das Runde ins Eckige reinpresst, ja, das ist genau. die Gefahr. Welche Rolle müssen Sie aus Ihrer Sicht, muss aus Ihrer Sicht die Führungskraft da auch einnehmen, ja, um eine Kultur zu schaffen, wo das möglich ist, was Sie jetzt angesprochen haben?
Das ist eine Identifikation von diesen Potenzialen und von diesen Menschen. Ja, wir erleben, insbesondere in meiner Transportbranche, und ich mache das jetzt seit 25 Jahren, legen wir in sehr hierarchisch orientierten Strukturen. So, ja, das hat natürlich auch was damit zu tun, wenn man überlegt, wo Transport- oder Mobilitätswesen herkommt, nämlich aus dem Militärbereich. Da ist man diese hierarchischen Strukturen gewöhnt. Ja, und die zu durchbrechen, ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Weil wenn Sie immer am Ende des Tages als Vorgesetzter nur mit Ihren Direct Reports sprechen und sich da, dann leben Sie in einer Blase, die hat mit der Realität gar nichts zu tun, weil auch jede von diesen Bereichsleitungen wieder in einer eigenen Blase lebt. Ne? Also die Aufgabe einer sehr guten Führungskraft ist es, ich sag mal, hierarchieübergreifend, thematisch übergreifend zu sondieren und immer wieder zu schauen, wo sind die Leute, die man braucht. Dafür muss man wahnsinnig viele Gespräche führen. Dafür muss man offen, dafür muss man erstmal die Kultur schaffen, dass die Bereichsleitung nicht überrascht oder negativ überrascht ist, dass man sich erdreistet, mit einem seiner Mitarbeiterinnen zu sprechen. Ne? Also auch das erlebt man so als erstes mal, oh, und warum und wieso an mir vorbei? Und dann sagen, nein, das ist nicht an dir vorbei. Ich möchte gerne nur mit jedem reden, ja, nur nicht mit ausgewählten Personen in der Organisation. So, das ist das eine. Und das zweite ist, dass man sich als Führungskraft mit diesen Themen nicht nur identifizieren, sondern sich insbesondere am Anfang, wenn man was erreichen möchte, die Schuldfrage auf sich lädt. Das klingt immer sehr, sehr dramatisch, wenn ich das sage, auch ganz bewusst. Ja, aber Transformation oder Veränderung hat was mit der Übernahme von Verantwortung zu tun. So, und Verantwortung übernehmen heißt auch Risiko auf sich nehmen für Entscheidungen, für Finanzierungsströme, für wie kommt es am Ende des Tages an. Und oftmals ist dann ja die Sorge, oh Gott, was ist, wenn es nicht funktioniert? Wer ist schuld? Ne? Also die Schuldfrage wird ja immer gestellt. Und ich gehe mal hin und sage, ich bin am Ende, also wir machen das jetzt, übrigens, ich bin schuld. Ne? Wenn es daneben geht, könnt ihr mich aufhängen. Aber am Ende des Tages mit dem Team hinzugehen und zu sagen, ich übernehme die Verantwortung. Und das muss ich als Führungskraft laufend tun. Ja, also immer und immer wieder mich schützend vor meinen Arbeitskern stellen und auf der anderen Seite, wenn es hart auf hart kommt, auch in vorderster Front stehen und das auf mich nehmen. Dann entsteht Vertrauen. Und dann fängt auch dieses Team an, sehr effektiv und schnell zu arbeiten.
Mhm. Ganz ein spannender Ansatz. Was ist entspricht total unserer Haltung auch, ja, wird aber selten gelebt, muss man auch dazu sagen, ist die hohe Kunst des Führens. Welche Unternehmenswerte sind Ihnen wichtig bei einer High-Performance-Culture? Wo schauen Sie hin? Wo sagen Sie, setzen Sie Prioritäten?
Also das Thema Werte, ne, da kann man stundenlang drüber debattieren. So, und ich habe da eine sehr zwiegespaltene Sicht darauf. Ich weiß, dass man die offiziell braucht, ne, und da gibt's dann auch viele kluge Leute, die man dann auch für bezahlt, dass die einem die alle aufschreiben. Am Ende kann ich das googeln, steht immer das Gleiche drauf. Wir sind mutig, wir sind inklusiv, wir haben Vertrauen und wir sind Partnerschaft und was es da nicht alles dann gibt am Ende, ne, und der eine hat 5 und der andere Nike hat 12 oder so, ja. Am Ende des Tages hat das irgendetwas verändert? Nein. Ja, die wenigsten können sie sogar auflisten. So, das ist faktisch noch schlimmer als die Unternehmensstrategie, die kennt meistens auch keiner, ne? Aber der Vorstand hat sich stundenlang damit beschäftigt. Ich ziehe mich da sehr stark draus zurück. Ich war sehr lange Strategin von E-Alm, unter anderem auch bei der Konzernstrategie bei den österreichischen Bundesbahnen, davon im Personenverkehr. Die Unternehmensentwicklung hat mich natürlich sehr viel auch im Auftrag der jeweiligen CEOs damit befassen dürfen. Verändert hat das gar nichts. So, ja, verändern tut es am Ende, was ich vorlebe. Und ich muss in meinem Setup schauen, finde ich Menschen, die den gleichen Wertekosmos leben und fühlen, atmen, ist egal wie, mit dem ich assoziiert worden bin. Und Führung und Unternehmenskultur ist am Ende das, was die oberste Führungsmannschaft vorlebt. Und das meiste leben wir vor, jetzt muss ich das ganz ehrlich sagen, was wir von den Eltern in der Kinderstube gelernt haben. So, und wenn wir dort Fairness nicht gelernt haben und keinen respektvollen Umgang gelernt haben und keine Mäßigung im Ton und nicht gelernt haben, guten Tag und auf Wiedersehen zu sagen, dann wird Ihnen das in der Firma auch keinen bringen. Und das größte Wertekomplex, was wir haben, ist das Thema Respekt, Wertschätzung und Vertrauen. Ja, und ich setze dann immer noch einen drauf und sage Loyalität und Mut. Ich kann mit Leuten mit unterschiedlichen Sichtweisen arbeiten. Wenn ich der Person nicht vertraue, ist es durch. Und wenn ich auch das Gefühl habe, die bringt mich auf den Scheiterhaufen, wenn es drauf ankommt, dann ist die für mich auch durch. So, dass ich am Ende des Tages mich inklusiv verhalte, ne, das hat was, am Ende ist das immer eine Teilmenge von Wertschätzung und Respekt. Das ist für mich normal. Ich muss das nicht immer so betonen. Ja, dass ich mich, Nachhaltigkeit ist ja auch dann immer so das Nächste. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, ja, natürlich verhalte ich mich nach. Ich habe auch gelernt als Kind, mein Kaugummipapier in die Mülltonne zu schmeißen. So, und ich habe auch gelernt, ja, mit Ressourcen schonend umzugehen. Und das ist das, was ich meinen Kindern vermitteln. So, und ich sage mal, diesen Wertekosmos, den muss man transportieren in die Firma. So, und ich kann jemanden, und ich habe das noch nie erlebt in meiner Arbeit, wenn jemand das nicht mitgebracht hat, hätte man dem noch so oft aufs Chart schreiben können. So, ne? Und da entwickelt sich dann auch so eine Grunddynamik in dem Unternehmen. Und sie werden feststellen, dass die meisten Leute sehr gut erzogen sind, ja, und sehr stringent daran arbeiten und am Ende des Tages einfach eine Stärkung ihrer Ich-Persönlichkeit brauche, um die Ergebnisse umzusetzen und zu machen. Oftmals ist es eine Selbstbewusstseinsfrage.
Ja. Ja, wir machen ja viele Unternehmenskulturanalysen und überall erleben wir das, das stimme ich Ihnen zu, Werte nicht bekannt sind. Also man weiß vielleicht einen noch, ja, von den schönen Plakaten, die es gibt, und man weiß vielleicht noch die strategische Grobausrichtung, aber das ist es schon, wenn sie in die Tiefe gehen, nicht. Ja. Und es gibt ja immer eine geschriebene Wertekultur und es gibt eine gelebte Wertekultur, und die stimmt nicht immer überein, sag ich. Ja. Und da stimme ich Ihnen zu, das hat mit Performance ja oft nichts zu tun. Trotzdem erlebt so eine Priorität in Organisationen, wo ich immer sage, aber wird das auch gelebt? Kann ich wirklich wertschätzend, wenn man jetzt das oder Respekt hernimmt, wird das wirklich von oben nach unten gelebt? Und das stimmt halt oft nicht, ja, weil es hier Unterschiede gibt. Aber ja, spannender Ansatz. Also nicht Ansatz, sondern wirklich auch sehr hands-on-Ansatz, weil es wirklich stimmig ist mit der Realität. Weil die Theorie ist das eine und die Realität ist das andere.
Und Sie sagen es ja ganz richtig, das ist ja dieser Unterschied zwischen geschriebener und erlebter Wertekultur. Ja, und ich erlebe das ja mal tagtäglich. Da steht immer drauf, wir müssen respektvoll sein. Sie gehen in den nächsten Termin und irgendeiner fährt einem in einer Art und Weise, in einem Ton drüber, wo ich mir so denke, ja, ich finde es auch nicht gut. Und das ist einfach mal, ich hätte jetzt auch sagen können, 6 Sätzen, ja, aber führt das zu irgendeiner Verbesserung? Nein. Und ich gehe ja immer dem guten Kern eines Menschen aus, er gibt sich immer Mühe. Und wenn ich wirklich jemanden vor mir sitzen habe, dem das alles egal ist, dann gibt es andere personalrechtliche Maßnahmen dafür. Dann ist das aber nichts mit Kultur, sondern mit persönlicher Einstellung zu tun. Und ich erlebe das und bekomme das auch oft als Feedback, wo man sagt, na, jetzt hast du dich intern so aufgeregt, jetzt gehst du in den Termin und bist total nett zu dem. Da habe ich gesagt, na ja, aber nochmal, vor allem in Unternehmensstrukturen arbeiten wir in einem Komplex von immer gleichbleibenden Menschen. Also wir sind da ja ein sehr netzwerkintensives Geschäft, ne? So, und wir müssen einfach schauen, dass wir jeden da ins Boot holen. Und das gibt, und ich, wenn ich immer nur draufhaue, dann garantiere ich dir, da wirst du wahnsinnig unerfolgreich, weil am Ende des Tages ist das, verbringen wir mit diesen Menschen mehr Zeit als im Privatleben. Und wenn ich Ergebnisse haben möchte, dann muss ich das zusammenbinden. Das geht gar nicht anders.
Und man kann sich ja über Menschen ärgern, sage ich jetzt einmal. Das ist ja rein menschlich, ja, dass man sich über das Verhalten von Menschen ärgert. Aber die Frage ist, wie gehe ich dann mit der Person wieder um? Ja, ja. Und der Ärger ist quasi das eine, den ich halt Luft lasse in einem geschützten Raum. Aber wie ich mit der Person dann wieder umgehe und sage, okay, trotzdem aufstehen, hingehen, schauen, dass wir gut arbeiten miteinander und vorankommen. Das ist ja die Zielsetzung eines Unternehmens. Und da hat dieser Raum des Ärgers nur kurz Platz eigentlich, ja, wenn man es ganz genau nimmt, weil es gibt ja eine Rolle und eine Aufgabe zu erfüllen. Ich habe mit meinem Team in den letzten 20 Jahren in der Beratung quasi so die 8 Säulen gefiltert, die im 21. Jahrhundert notwendig sind, um High Performance zu leben. Also das ist sind sehr viele Faktoren, die nicht nur was mit KPIs zu tun haben und nicht nur mit Maschinendrehzahlen und Co., sondern halt sehr stark auch mit der Menschlichkeit, weil das ist halt der oberste Priorität, wie Sie schon eingestiegen sind. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie setze ich Menschen ein? Und. Und an diesen 8 Säulen möchte ich ein bisschen die Fragen auch orientieren. Und eine der Säule ist, um es vergleichbar zu machen mit den anderen Podcasts, ist die Ergebnisorientierung. Welche Rolle spielt Ergebnisklarheit in Ihrer täglichen Führungsarbeit? Wie messen Sie persönlich auch Erfolg, unabhängig von den KPIs? Ja, die KPIs sind Designer, aber wie messen Sie auch Erfolg für sich in der täglichen Arbeit?
Der Business Snack aus der Praxis.
Erfolg ist eine sehr interessante Definition. Wann ist etwas erfolgreich? Ne? So, erfolgreich sind auch Projekte, die nicht umgesetzt werden. In meiner Diktion, ja. Erfolgreich ist alles, was im Einvernehmen zügig zu einem qualitativ hochwertigen Ergebnis geführt hat. Unabhängig davon, welchen Realisierungsgrad am Ende des Tages erfährt, weil es da ganz viele, sagen wir mal, Constraints ja, vor allem im öffentlichen Raum, also und im öffentlichen Sektor, in dem wir uns bewegen. Das kann ja noch so richtig sein. Wenn es der Politik da nicht schmeckt, dann findet es einfach nicht statt. Ne? Deshalb ist es aber nicht unerfolgreich. So, und ich muss am Ende des Tages diese Ebenen für mich ganz klar trennen. Wenn ich mich nur am Markterfolg messen lasse, dann werde ich, egal wo, ob in der Privatwirtschaft oder im ökonomischen Sektor, nicht immer glücklich werden. Erfolgreich ist für mich etwas, wenn ich am Ende des Tages die Mehrheit meiner Stakeholder hinter einer Idee vereinen konnte. So, und zwar so, dass sie wirklich selber dran glauben, es selber wiederholen können, es selber jemandem Dritten erklären können, ohne dass ich dabei bin, ja, und in der Lage sind, mit diesen Ergebnissen weiterzuarbeiten. Das ist für mich Erfolg. Erfolg ist nicht, wenn ich eine Nerd-Präsentation aufsetze, wofür es mich jedes Mal braucht. Also ich bin dann erfolgreich, wenn ich überflüssig bin. So, und das muss in einfacher Sprache, sage ich mal, hochedukativ aufgesetzt werden, mit einem sehr klaren Ziel, ja, die Menschen, die dazu zu arbeiten, auch zu autorisieren, dass die das so simpel und so einfach, aber komplett durchdacht übersetzen. So, und wenn ich auf meine Vergangenheit schaue und sage, mit was war ich immer erfolgreich, ist so, dass ich wahnsinnig komplexe Zusammenhänge in einer sehr breiten Stakeholder-Landschaft am Ende auf 8 Slides zusammengedampft habe, wo mich dann alle angeschaut haben und gesagt haben, ja, ist ja total einfach, ist ja logisch. So, das ist Erfolg. Wenn die rauskommen und sagen, Gott, der hat's verstanden, der sagt, es ist logisch oder sieht, dann haben wir alles erreicht. So, und das Zweite in der Folge ist, die an diesem Erfolg diese Menschen auch partizipieren zu lassen. Weil für mich ist, das ist wie im Sport. Ich habe lange Leistungssport getrieben, ja. Also das Kunststück ist es ja nicht einmal zu gewinnen. Das Kunststück ist, diese Erfolge, ne, diese Intervalle, in denen man gewinnt, zu verkürzen, dass das immer häufiger und stetiger stattfindet. Das führt nämlich zu folgendem Effekt. Wenn dein Umfeld merkt, dass du immer gewinnst, dann sind sie dir gegenüber auch, dann sagen sie, ah, die kommt jetzt, dann haben sie das Turnier gewonnen. Das heißt, die ergeben sich ja schon, bevor es angefangen hat. Ne? Nicht alle, aber ein Großteil der Leute. So, und das gibt einem auch wieder Selbstsicherheit und das spült einen dann noch weiter nach oben, weil die Konkurrenz ja schon eindampft. Ne? So, und im Job ist es das Gleiche. Ich muss es schauen, mit meiner Mannschaft Erfolge zu reproduzieren, sodass es klar ist am Ende, wenn was aus dieser Feder kommt, dann ist das verdammt gut. Wissen Sie, weil dann werde ich immer schneller. Und das ist Erfolg, wenn ich jedes Mal, ja, von der untersten Amtsebene zur höchsten Amtsleitung alle Kaskaden durchmache, egal, dann habe ich was falsch gemacht. Es muss so gut sein, dass wenn wir ein Paper hinlegen, sagen, gut, das kommt von der Corbett oder dem Team oder dem Kollegen XY, bums durch. Sache erledigt. Das können Sie nicht im KPIs messen. Wie messen Sie das denn? Das messen Sie einen einfach auch, wenn es ein Problem gibt, wer wird angerufen? Das können Sie auch daran messen, ne?
Okay. Entwicklungsfähigkeit und Mindset. Was bedeutet für Sie ein wachstumsorientiertes Mindset? Growth Mindset nennt man das auch. Und wie leben Sie das in Ihrer Rolle? Und welche Rolle spielt Lernen für Sie, sowohl individuell als auch im organisatorischen Kontext?
Lernen. Ja, Lernen. Das ist ein verdammt guter Punkt, wenn ich Ihnen jetzt sage, ich gehöre zu den wenigen Personen, die keine Seminare besuchen und auch auf keine Fortbildungen fahren, dann heißt das nicht, dass ich nichts tue, sondern ich nehme das, was angeboten wird, nicht als zielführend an für das, was ich benötige, um ein Unternehmen zu steuern. Also ich bin tagtäglich in einer Fortbildung und jedes Mal, wenn ein Thema nicht gut läuft oder man Streit hat im Unternehmen, ist das für mich eine klassische Resilienzschulung, ja, und gleichzeitig aber auch, wie ich mich diplomatisch aufsetzen kann. Ich bin beim Lernen sehr skeptisch mit dem, was dann am Angebot am Ende des Tages da ist, weil ich nie das Gefühl habe, dass das dann auf einen persönlich zugeschnitten ist. Wissen Sie, ich kriege dann Lernmaterial. Ja, das kann ich mir erstens mal anlesen. Dafür brauche ich nicht nach St. Gallen oder irgendwo fahren. Und spricht das mich als Typmensch an? Ich habe ja meine eigenen Facetten. Ja, ich habe immer gelernt, meine Stärken nutzen. So, und ich kann zum Beispiel sehr gut große Menschenmengen hinter einer Idee vereinen. Ich nenne das mal den Highlander-Prinzip. So, und das dann alle brüllen hinterher und sagen, jo, das machen wir. Das können Sie nicht lernen. Ich habe das auch nie gelernt. Das geht einfach. So, und weil es geht, kann man so arbeiten. Und ich bräuchte dann ja Schulungen oder Perspektiven, die das reinnehmen. Und das Ganze ist auch diese Growth. Also wenn ich jetzt Growth auf persönliches Wachstum, jetzt nicht Growth auf Sales, ja, betrachte, dann hat was damit zu tun, dass ich meine Stärken erkenne, und meine Schwächen noch besser beherrsche. Beherrsche im Sinne ist, ich lasse mich auf nichts ein, wo ich weiß, da bin ich nicht gut drin. Dann hole ich mir jemanden, der mir das abnimmt und setze oder lenke das Thema auf meine Stärke, damit ich die Person im Rahmen meiner Stärke davon überzeugen, mitnehmen, was auch immer kann. Ja? Und das bietet mir keine Schulung, kein Coach, kein irgendwas an. Das ist alles beziehend auf kompletter Selbstreflexion. Selbsterkenntnis nach jedem Termin auflegen und sagen, das war gut. Und da hast du ganz genau gemerkt, Anna, da hast du einen Meter verloren. Und dann muss man auch so hart zu sich sein und sagen, wie kann das sein, du warst top vorbereitet. So, und da muss ich mich hinsetzen. Und das ist aber der persönliche Ich-Befassung. Also ich habe jeden Tag Schulung mit mir selbst.
Selbstreflexion ist der beste Weg zur Besserung, sage ich immer. Ja, und der beste Lernfaktor. Aber viele Menschen begeben sich nicht in diese Selbstreflexion aus Angst davor, dahinter zu kommen, was denn die Stärken oder die Schwächen wären. Ja. Ja. Und ich stimme Ihnen total zu. Wir machen keine Führungskräfteentwicklung mehr klassisch, weil wir sagen, geführtes Lesen kann jeder selber in dem Alter, ja, und in der Zeit. Es geht mehr, wo wir lernen, Menschen, das sieht man ja auch bei den Kindern, voneinander lernen, durch Role Models, durch Vorleben, durch Austausch, durch Reflexion, ist Lernen der größte Faktor. Ja? Und ich stimme Ihnen total zu, Workshops zu machen. Diesbezüglich ist der Transfer, wissen wir in 20 Jahren Beratung, wir haben selber Trainings gemacht, der Transfer ist sehr gering in die Organisation, weil der Need zu gering ist, weil der Mehrwert zu gering ist, dass man es umsetzt. Ja? Und auch es zu komplex ist. Wenn ich 2 Tage vollgepumpt werde mit Inhalt, wie soll ich das dann realistisch noch umsetzen, ist fast unmöglich. Ja? Das ist ja beim Buchlesen auch nicht so. Aber spannend. Verantwortung spricht keiner so direkt an, muss ich dazu sagen. Ja. Finde ich wirklich mutig, es anzusprechen, weil es ein wichtiger Faktor ist, weil jeder immer sagt, ja, ich lerne eh selbstverständlich und tagtäglich. Aber Selbstreflexion ist der beste Weg zur Besserung, sage ich immer.
Ja, und das ist ja auch unangenehm. Und diese ganzen Manager bewegen sich ja dann immer in diesen Einschränkungen. Was muss ich sagen, was gesellschaftlich anerkannt ist? Das muss man ja auch wirklich sagen. So, und ich gehöre nicht dazu. Ich kann auch Dinge ansprechen und dann auch das so nett verpacken, dass man schon versteht, was ich meine, ohne dass das jetzt irgendwie ausfallend ist. Ja, aber wenn ich sage, dann ist das auch nicht despektierlich gegen Institute, die solche Fortbildungsveranstaltungen machen. Ich für mich selber sage nur, ich habe bisher, egal wen ich da hingeschickt habe, das ist nicht besser geworden. So, und es wird am Ende nur besser, wenn ich die Menschen immer wieder selber ermutige zu sagen, warum ist das jetzt gut gelaufen, warum ist das schlecht gelaufen, find das bitte für dich selber raus, wir können darüber reden. Ja, du kannst in mein Büro kommen, wir sprechen darüber, aber am Ende des Tages musst du für dich rausfinden, warum bist du jetzt gescheitert oder warum bist du damit durchgekommen und jemand anderes nicht.
Ja, und es ist Lernen, also wir machen eben auch nur mehr on top, wenn wir Transformationen haben, dann lernen die Menschen in dieser Transformation gewisse Inhalte oder wichtige Themen oder Einstellungen. Ich sage immer, Wissen ist Macht. Ja, wenn ich es nicht weiß, kann ich es auch nicht verändern. Aber die Frage ist, wann erfahre ich etwas, wann es wichtig ist, ja, und nicht erfahre ich es allgemein und dann brauche ich es nicht. Verantwortung und strategisches Denken. Wie gelingt es Ihnen, operative Exzellenz mit strategischem Denken zu verbinden? Also wirklich so diese tagtägliche Arbeit, die abgearbeitet werden muss und immer diesen Blickwinkel mit Ihrem Team auch, mit Ihren Direct Reports immer wieder zu sagen, okay, wie kriege ich die Flughöhe und wie verbinde ich dieses Operative mit diesem strategischen Denken auch? Wie gelingt Ihnen das und was ist aus Ihrer Sicht der größte Hebel, um Verantwortung im Team zu erreichen und zu stärken?
Also was wir machen, wir reden viel über das, was wir tun. Ja, und es ist immer eine Vernetzung zwischen, wo will ich hin und was muss ich aktuell dafür tun. Ja, also slice the elephant. So, und dann gibt es aber losgelöste strategische Themen auch, die wir uns ganz bewusst aufteilen, wo wir sagen, ich gehe jetzt in den Fight, in die Ausrichtung für das oder gegen was, für was auch immer. Und ihr Rest lasst jetzt mal für die nächsten 3 Monate das Ding bitte am Laufen. Haltet mir den Rücken frei. Also ich bin keine Verfechterin davon, dass man so ein Schiff immer mit allen Offizieren und Matrosen an Deck irgendwo hinsteuern muss. Ja, manchmal gibt es Themen, die kann man gemeinsam machen, weil sie auf was einzahlen. Das sind dann meistens Projekte, wo ich auch selber dann im Steering Board sitze oder selber zum Teil in die Projektleitung sogar reingehe oder sonst was, wo ich sage, das Thema, das Operative und die Zielerreichung des Projektes übereinander lege, weil ich sage, das ist ein ganz wesentlicher und elementarer Baustein. So, und dann gibt es operative Tätigkeiten, die müssen gemacht werden. Die sind vielleicht auch wichtig, aber jetzt in der Diktion der strategischen Ausrichtung eines Unternehmens, gerade für mich nicht auf der obersten Leiter, Kette, Top 3 Prio. So, dann entkopple ich das auch. Und das Wichtige ist, das auch zu kommunizieren. Mhm. Ja, wenn ich sage, schau, ich habe jetzt hier ein großes Governance-Projekt bei mir leiten, ich kann mich nicht gleichzeitig darum kümmern, dass die Tarifsachen durchgezogen werden. Das ist aber ein wiederkehrender Prozess, das könnt ihr mit der Eigenentwicklung und Eigenthematik, in der ihr unterwegs seid, ist es sehr gut, legt damit mal los, meldet euch nur, wenn ihr Trouble habt. Ne? Aber ansonsten muss ich mich gerade woanders fokussieren. Und die meisten Manager gehen darin unter, dass sie auf beiden Ebenen alles begleiten wollen. Oder sie gehen darin unter, dass sie nur auf Wolke 7 ihre Strategie machen und vom Rest gar nichts mehr mitbekommen. Ne? So. Und das muss man wirklich teilen. Also man muss irgendwie schaffen, wie so ein Spinnennetz, sich in diese Organisation so zu verankern, dass man überall sein kann, wenn man möchte, es aber nicht muss. Es hält noch zusammen und man kümmert sich immer das von diesen Spinnenfäden, wissen Sie, so vom Bild her, die dann gerade, glaube ich, eine Erneuerung brauchen oder Neues gezogen werden muss. Aber so gar nichts machen, sich dann nur reporten lassen oder dann in Wolkenkuckucksheim da oben sitzen, das ist am Ende des Tages, da sieht man ganz viele Unternehmen, die dann kranken und dann gar nicht mehr weiterkommen und scheitern, weil die Vernetzung einfach fehlt.
Ja, und der Treiber auch Faktor oder die Treiberin, ja, weil man hat ja auch die Rolle, dann Themen zu treiben und auch Energie reinzugeben, dass sie vorankommen, weil das brauchen ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Führungskräfte unter einem, ja, oder?
Treiben, ja, solche und solche, also ich möchte niemanden zum Jagen tragen, dann hast du mal irgendwann mit mir auch ein Gespräch. Ich würde bei Treiben auch mal sagen, Rahmen, Leitplanken vorgeben. Ja, so.
Meine ich ja. Ja, genau.
Manchmal gibt es auch Leute, die treiben so weit, dass es zu weit treiben und dann muss man wieder schauen, dass man sie einbringt und sagt, so war es jetzt nicht gemeint. Ich glaube, es ist immer wieder als Korrektiv reinzugehen oder sich auch von beiden Seiten, das Korrektiv ist auf beiden Seiten. Mhm. Ja, ich kann natürlich auch eine Idee haben und dann kommt irgendwann das Operativteam und sagt, naja, ne? Wir haben das mal geprüft, aber das andere wäre ja viel besser. Also muss ich mir auch im Rahmen meiner Kommunikation immer die Tür offen halten, auch mal den Weg anzupassen. Ja, ganz schlimm ist, wenn man sich da als Manager verrennt, irgendwas verspricht, später drauf kommt, ist Blödsinn, nicht mehr zurückrudern kann, weil politisch schon verkauft, Sache erledigt. Ne? Also und auch das erlebt man immer und immer wieder. Und leider aber auch, muss ich sagen, in einem kulturellen Umfeld, wo ja dieses Ändern einer Stoßrichtung einem ja gesellschaftspolitisch dann ja auch noch angekreidet wird. Und das finde ich ja No-Go. Ja, also wir Manager oder Politiker sind ja nicht allwissend. Also was für ein Blödsinn. Es ist zwingend erforderlich, dass wir diese Schleifen immer wieder drehen und revidieren, was wir gesagt haben. So, und dann nochmal neu justieren. Es kann ja nicht sein, dass dann irgendjemand kommt und dann sagt, naja, siehst du, jetzt hat sie ja ihre Meinung geändert. Ja, Gott sei Dank hat sie das. So, und das finde ich aber, das hat weniger was mit dem Unternehmen zu tun, aber ist vielmehr von der Außenwirkung, die dann immer wieder dann auf einen zuprallt. Ne?
Und da haben wir im Dachbereich schon Themen, dass es irgendwie nicht möglich ist, ein Korrektiv zu haben, ja, wenn man ganz oben ist. Man muss immer diese absolute Wahrheit haben und das ist so also es ist eigentlich nicht menschlich, weil wir machen ja Fehler, komme ich noch dazu, aber es ist nicht so akzeptiert, ja, und
es leitet ja auch zu Fehlern, das ist ja das, es kommt zu einer fehlenden Steuerungsfähigkeit von Unternehmen, wenn ich mich als Vorgesetzte nicht mehr auf ein Ziel committen kann, was revidierbar ist, dann gebe ich das auch nach innen genauso weiter. So, und dann kommen sie in so dieses keiner weiß, was er so richtig will, Konglomerat. Oder das ganze Thema Angst übernimmt dann.
Genau. Kommunikation, Sie haben schon ein paar Mal gesagt, ja, das ist bei Ihnen sehr, sehr wichtig, mit den Leuten zu reden, miteinander zu sprechen. Wie schaffen Sie in Zeiten der Informationsfluss auch Klarheit und Orientierung in der Kommunikation? Und gibt es Kommunikationsrituale, wo Sie sagen, die sind über Jahre, haben Sie gemerkt, das ist einfach wirksam, ja, im täglichen Tun.
Der Business Snack, jetzt mal ehrlich.
Ja, ich habe dann immer so meine morgendliche Badlektüre, wie ich mal so schön sage. Ne? Also morgens aufstehen noch mit halb verquollenen Augen und sich dann erstmal die wesentlichen Nachrichten oder die ersten Chat-ins anzuholen, weil man dann Ergebnisse, klassische KPIs, also sich Speditionsgeschäftsführerin war, hatte ich morgens um 7 Uhr die ersten Messwerte, weil dann schon der ganze Nachbereich im Ausgefahren ist. Da wusste ich dann schon, wie sich die Sendungsmengen und so entwickelt. Ne? Also das habe ich mir dann morgens reingegeben. Das ist für mich immer ein guter Start in den Tag gewesen, um zu wissen, was erwartet mich denn oder auch ein Gefühl für das fortlaufende Geschäft zu haben. Ne? Mhm. So, aktuell, also sind es zum Beispiel sowas wie Kundenbeschwerden, die ich mir dann morgens anschaue, ne? Zeitungsartikel zum Thema ÖPNV durchlese, einfach zu wissen, was passiert denn da draußen im Mobilitätssektor, um nicht überrascht zu werden. So, aber am Ende des Tages hat Kommunikation, findet ja auf vielen Ebenen statt, leider aktuell viel zu häufig über E-Mail. Also entsteht ja so diese E-Mail-Brief-Freundschafts-Fax-Kultur, ich weiß nicht, und dann Hauptsache 70 Leute in CC. Das finde ich sehr, sehr anstrengend, weil man ja natürlich auch einen großen Inbound an E-Mails damit produziert und dann hast du 300 Inbounds, weißt, kann ich gar nicht mehr steuern, was davon ist relevant. Naja, ich habe dann eingeführt, dann gar nicht mehr zu antworten und irgendwann kommen sie dann, wenn es wichtig war, und ich gesagt, so, wir müssen das mal ein bisschen wieder kanalisieren. Aber ansonsten bin ich ein sehr offener, vielleicht sage ich mal, einer von diesen Digital Natives, die sich auf allen Ebenen kommunikativ bewegen. Also telefonieren, Teams, WhatsApp, E-Mail, alles mögliche an Chats, alles, was da so bimmeln kann. Ja, eine sehr offene Kultur. Bei uns kann jeder jedem schreiben. Bei mir hat auch jeder Einblick in meinen Kalender. Ne? Okay. Und da gibt es auch keine Sperren. Wenn ich nicht möchte, dass was gesehen wird, dann blocke ich es halt privat und der Rest ist halt offen. Ja, und das ist mitarbeiterunabhängig. Bei mir, jeder hat Zugriff auf mein Teams, also im Sinne nicht auf meins, sondern kann mir schreiben, ne? Und so, es ist alles nicht geblockt. Das gibt's ja auch anders manchmal, ne? Dass das ja unter Verschluss gestellt wird. Das ist alles sehr offen, auch immer mit der klaren Aufforderung, kommt rein und redet mit mir. So, und umgekehrt rufe ich dann auch einfach durch. Also insbesondere, ich muss euch gleich den Wirtschaftsplan vorstellen an meinen Aufsichtsratsvorsitzenden. Wenn ich dann Fragen habe, dann gehe ich direkt auf denjenigen zu, der halt das am Ende des Tages erstellt hat und gehe dann nicht wieder über 17 Kaskaden, ja, sondern ruft dann an und dann hast du, ja, dann hast du halt die Chefin am Ohr. So ist das halt, ne? Das ist aber auch bei uns kulturell mittlerweile verstanden, dass ich das mache und die Leute gehen dann auch, früher war es Schnappatmung, ne? Und jetzt ist es ganz normal.
Okay, aber schafft auch wieder Vertrauen, oder? Dass man ja zugänglich ist, dass man direkt kommunizieren kann. Hat das schon jeder irgendwer mal, weil das ist eben die Angst, wenn ich mit Vorständen oder Geschäftsführungen spreche, dass die sagen, ja, wenn ich die Kanäle aufmache, dann kontaktiert mich ja jeder einfach so. Passiert das bei Ihnen, dass einfach die Leute wegen jeder Kleinigkeit kommen?
Nein, ich muss Sie bis, das ist auch kompletter Blödsinn, ne? Also der grundlegende überzogene Respekt aus meiner Sicht ist dann da. Ich muss vielmehr immer wieder daran erinnern, es gibt eine Bring- und eine Hohlschuld und ihr habt eine Bringschuld. Ihr müsst zu mir, ich schaff's nicht die ganze Zeit mit allem zu euch. Ich weiß ja vieles auch gar nicht, was da draußen passiert. Ihr müsst zu mir kommen, ihr müsst den Mut haben, mir zu schreiben. Ihr müsst mir manchmal, wenn ihr mir in den Teams schreibt dann und ich antworte nicht, dann nochmal mit einem Ping oben drauf, damit ihr in der Liste wieder oben auflauft, weil es halt so viele sind. Und das muss ich immer noch nach 4 Jahren im HVV immer wieder beibringen, ne? Weil es heißt, naja, aber wir wollen dir damit nicht nerven und dein Zeitkontingent und so. Ich habe gesagt, ihr entscheidet das doch gar nicht. Und das sage ich, ich entscheide, was ich mit meiner Zeit mache. Ich entscheide, ob ich das lese, ich entscheide, ob ich zurückrufe. Das mache ich, nicht ihr. Deshalb, ihr könnt mich gar nicht fluten. Ich entscheide, wie viel von dieser Flut ich annehme. Wissen, was ich meine? So, und ja. Diese Sorge muss ich denen nehmen. Sie denken immer so, dass ich mich dann bemüßigt fühle. Das ist ja total ehrbar, dass sie glauben, dass ich auf jeden immer schaffe zu reagieren. Das schaffe ich gar nicht. Ja? So ehrlich muss man sein. Aber da muss man sich auch als Geschäftsführung natürlich ehrlich machen. Ja, oder in den Funktionen dann einfach zu sagen, machst du die Tore auf, heißt ja nicht, dass du jetzt gleich sofort jedem die Hand schütteln und den Smalltalk machen musst, ne? Sondern du schaffst es ja, wichtig von unwichtig zu priorisieren. Ich sehe ja die Nachrichten so aus dem linken Augenwinkel, ja. Und wenn jemand anfängt mit dringend Ausrufezeichen oder er hat 5-mal versucht, dazwischen schon angerufen, während wir hier miteinander reden, dann weiß ich, dass irgendwo die Hütte brennt. Glauben Sie mir, wenn die Hütte brennt, wenn irgendwas passiert ist, dann kommen die.
Ja. Balance ist mir noch wichtig, ja, weil wir sehen, dass eine der Säule ist, Dinge auch wegzulassen, auch Dinge nicht zu machen, ja, oder auch, wenn man etwas reinsteckt ins Unternehmen, zu überlegen, was muss man dafür weglassen. Wie ist das bei Ihnen? Wie haben Sie eine persönliche Strategie, um unnötigen Ballast loszuwerden, organisatorisch oder auch mental?
Ja, so organisiert. Also jetzt im Rahmen der Firma, ich sag einfach, es ist Blödsinn und das machen wir nicht mehr. Ja, also da kommen ja manchmal wirklich die skurrilsten Abenteuer immer wieder auf. Und jetzt bin ich schon 4,5 Jahre da und würde mal sagen, dass das jetzt oberflächlich gesehen so mal die Hälfte von dem größten Blödsinn, den ich persönlich erlebe, weil ich kann nur an dem arbeiten, was ich kenne, schon mal abgeschafft haben. Ne? So, aber das sage ich dann auch. Das merkt man auch meine Reaktion dann an. Wo ich sage, was soll ich jetzt machen? Dann kannst du nochmal, warum? Da bin ich so ein bisschen überirritiert, weil ich dann gar nicht erst, ich muss dann erstmal verstehen, warum jemand dann diesen oder jenen Prozess haben möchte, der oder Vorgang haben möchte, der für mich komplett aus, weiß ich, wofür brauchen wir das? Also das ist schon meistens, das merkt man dann, mittlerweile wissen die Leute, wenn ich zweimal nachfrage, sage ich, gut, das war jetzt irgendwie, müssen wir mal schauen. Und ich ermutige auch sehr stark, das zu tun. Aber das hat natürlich auch wieder was mit Ängsten zu tun, mit der Arbeit, die man schon seit 20 Jahren so gemacht hat, ne? Weil man den Belegschein XY immer manuell ausgefüllt und dann zur Bank getragen hat, ne? Weil da digital geht nicht, weil digital ist böse und können wir ja nicht haben, ne? So, also mithin bis zu Geschichten. Ich kam bei mir in einer Firma an und ich habe nach einer Firmenkreditkarte gefragt, so der Klassiker, ne? Und da guckte man mich an und das war böse, Teufel des Werkzeugs, Werkzeug des Teufels darf man nicht haben. Okay, gut. Ne? Also auch da ist man dann, musste man dann auch vielen Themen begegnen, einfach auch Basisarbeit am Ende des Tages mitzuleisten. Ne? Mhm. So persönliche Workbalance, das ist ja immer so eine, wissen Sie, das ist ja so die Gretchenfrage. Auch das können Sie nicht lernen. Also entweder Sie können das einfach alles liegen lassen oder Sie gehen daran kaputt. Und das hat irgendwas mit einem Mentalhebel zu tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob man das lernen kann oder nicht. Ich reagiere nicht auf viel Arbeit. Ich reagiere auf negativen Stress, nicht auf positiven. Also Arbeit ist für mich in dem Sinne erstmal positiver Stress. Ja, da ist halt viel zu tun und muss halt schauen, wie es wegrockst. Ne? Was schwierig wird, wenn man über eine zu lange Zeit dann mit negativ persönlichem Stress assoziiert oder kolportiert wird, weil das, glaube ich, bei vielen Menschen das ist, was die am Ende des Tages zusätzlich nochmal massiv runterzieht.
Mhm. Okay. Fehlerkultur und Innovation. Wie gestalten Sie ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen, auch wenn sie nicht alles sofort perfekt ist oder auch der Zugang zu Fehlern? Haben wir zuerst schon gesprochen. Wie gehen Sie damit um?
Also ich bin selber ja jemand, der permanent alles hinterfragt. Also mich muss man nicht zum Jagen tragen. Und ich bin wahnsinnig offen. Also bei mir bekommt man wahnsinnig viel Gehör, wenn man mit innovativen Ansätzen um die Ecke kommt. Und das verstehen die Leute auch sehr schnell. Das heißt, ich habe es bisher nicht erlebt, in eine Organisation zu kommen und da gab es keine Idee. Sondern wenn ich gesagt habe, einmal mal her mit dem geilen Scheiß, dann hatte ich auch sehr viele Termine. Dass das alles vielleicht, ich meine, vieles davon irgendwie eher war, wo dann sich da jemand selbst verwirklicht hat oder was einfach keine, aus meiner Sicht keine Perspektive hatte, steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Ideen sind da und Menschen muss man die Tür aufmachen und zu sagen, ich will das hören, ich interessiere mich dafür, erklär mir das mal. Ich kann nicht programmieren, ich bin kein Digitalmensch. Viele von diesen Innovationen kommen aus diesem Spektrum. Ich muss mir das auch jedes Mal erklären lassen. Das ist okay. Ja, dann gebe ich den Leuten die Bühne und sage, ich verstehe es nicht, aber mach so, dass ich es verstehe, damit ich es wieder weiter erzählen kann. Das ist ja der Hint. Und uns gelingt da sehr schnell ein Spektrum und einen Raum zu schaffen, in dem Ideen auch willkommen sind. Also das fordere ich ja dann auch aktiv ein. Und wenn es am Anfang für eine Organisation sehr schwierig ist, dann bringe ich ein, zwei Leute von außen mit, die das von sich aus tun. Und integriere sie in unsere Firma. So, und die sind faktisch dann so diese, ja, Inkubatoren oder die solche Prozesse von innen heraus dann öffnen. Ja, ich alleine kann das nicht bewegen. Ich kann da auf meiner Kanzel stehen und predigen, aber das ändert nichts daran, dass dann auch in der operativen Abarbeitung Anlaufstellen da sein müssen, die diese Innovation unterstützen, zulassen, Pforten öffnen, sie selber einbringen können und zeigen, dass es funktioniert. Und dann dreht sich so eine Organisation auch gut.
Ja. Also die Intervention von außen mit neuen Perspektiven und Sichtweisen, das hilft. Okay. Eine der letzten Fragen, Sie haben es eh schon ein paar Mal erwähnt, ist die Zusammenarbeit und Erfolge. Was macht für Sie gute Zusammenarbeit aus? Ihr Braus gehört Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation und Reflexion auch. Und wie gehen Sie mit dem Erfolg um? Feiern Sie bewusst oder ist es eher weiter zum nächsten Thema? Feiern Sie auch Erfolge?
Nee, wir feiern. Doch, wir feiern. Also so die großen Sachen, wir feiern. Wir haben eingeladen, auch in den Partys, auch die benachbarten Verkehrsunternehmen und so. Also die großen Sachen, die wir erreicht haben, ne, das war mir immer ganz wichtig, eine wertschätzende Feierkultur und nicht nur diese schlechte Pizza von nebenan mit Dosenbier, ne, sondern auch was zurückzugeben für den Einsatz, der dann auch in vielen Zusatzstunden meistens abgearbeitet worden ist, ne. Das auch mit rein. Und das gehört auch dazu. Lob gehört dazu. Ne? Das ist alles so, das ist dann auch mal fallen lassen. Das finde ich sehr wichtig und richtig, auch, wie ich mal sage, um Erfolge dann auch weiter nach vorne transportieren zu können. Ne? So, und neben dem ganzen Thema Kommunikation ist für mich das Thema Loyalität einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ja, also ich kann nicht erfolgreich sein, wenn ich kein Vertrauen in die Loyalität meiner Mitarbeitenden habe. Und umgekehrt. Du gehst keine extra Meile, wenn du das Gefühl hast, dass bei der ersten Schwierigkeit ist, dann heißt ja, nee, so war das aber nicht gemeint. Ne? Also, na, da hat sie dann überzogen. Ne? Also ja, das finden wir, grundsätzlich ist das ja eine gute, aber an dem Punkt, das hätte man dann vielleicht doch vorbesprechen müssen. Ne? Wo ich sage, ja, nee, vielen Dank, ne, das, und hab ein schönes Leben. Nein, eben nicht. Transformation stößt immer auf Widerstand und gelingt nur dann, wenn man in deiner Organisationsblase weiß, wo die Türchen und Pförtchen offen sind, um da durchzustechen. Ja, das ist alles erlaubt, aber es ist ein anderer Weg. So, und man muss auch unterscheiden, wann ist etwas verboten und wann ist es dehnbar und so weiter. Dafür brauchen Sie ein Team, was Ihnen nicht in den Rücken fällt. Und umgekehrt auch. Ich kann niemanden von meinen Leuten in die Schlacht führen und dann sagen, ja, nee, tut mir leid, dass der sich so aufgeführt hat, ne? Das war so nett. Nein, das hat der bestimmt nicht so gesagt. Das war nicht so gemein. Nein, natürlich würden wir das und das jetzt nicht machen. Ne? Also, nee, eben doch. Also, ne, das ist ja das, was ich mir, also die Schuldfrage, die Verantwortung und diese Loyalität, dieses, ich sage auch ganz oft, dieser einer für alle, alle für einen, ne, dieser Musketier-D'Artagnan-Ansatz ist unfassbar wichtig, damit diese Einheit überhaupt anfängt zu arbeiten. Das erste Mal, wenn Sie da jemanden auflaufen lassen, der sagt dann, ja, cool, gut, dann halt nett, ne?
Mm, ja.
Und das wird viel zu selten erlebt. Ich kann Ihnen auch wirklich nicht an einer Hand aufzählen, wie viele Leute ich kenne, die das auch wirklich durchhalten, machen und durchhalten und so auch auf ihre extra Meile am Ende gehen können.
Ja, ist schwierig, weil wir nicht in einer Kultur, also im Dachraum, sage ich jetzt einmal, oder Europa, in einer Gesellschaft groß geworden sind, wo Fehler eben okay sind. Ja, und wir gerne schieben, wer ist der andere, wer ist zuständig gewesen und ausweichen, ja, aus Diplomatie, politischen Gründen, unterschiedlichen Faktoren, ja. Ich finde das immer sehr schade, wenn nicht Klartext gesprochen wird oder auch dahinter gestanden wird, dass ein Mitarbeiter das vielleicht gesagt hat, dann müssen wir halt schauen, wie wir das lösen können, wenn er dagegen ist, ja. Oder wenn jemand anderer Meinung ist, es ist ja vollkommen in Ordnung. Lasst uns diskutieren. Ich sage immer, wo Reibung ist, entsteht auch Energie und das führt wieder zu neuen Lösungen, ja. Und wir sind Menschen, die miteinander in Austausch sein müssen. Noch zwei Fragen habe ich. Wie sehen Sie High Performance in der Zukunft? Wie erleben Sie die Menschen? Was brauchen die, dass sie High Performance liefern können in der Organisation?
Ich muss sagen, das ist ein schwieriges Thema. Die Frage ist, wie weit Sie die Zukunft fassen, ja? Ich bin ja schon ein kleiner, böser Generationenkritiker. Ich sage immer, harte Menschen formen starke Persönlichkeiten und sehr gute Zeiten formen bequeme Menschen. So, und ich erlebe zunehmend am Arbeitsmarkt eine durchdringende Bequemlichkeit. Nicht überall und nicht bei jedem, aber sehr stark. Und wenn ich wirklich auf das Thema High Performance gehe, dann muss ich leider diese Illusion von 9 to 5 einmal ganz kurz auflösen, dass wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, mit für dich selber und mit dem, was du tust, bedeutet High Performance auch, dass du eine extra Meile gehen musst im Vergleich zum Rest. Und ich sage immer, ich bin kein böser Mensch, aber schaut bei den Sportlern, da gibt's auch, da kannst du dir Work-Life-Balance aufmalen, ja? Das erklär mal einem, der jeden Tag 12 Stunden trainieren muss, damit er an der Olympia-Weltspitze teilhaben muss. Oder schaut euch, wir sind ja alle so Fußballfanatiker an, was die alles leisten müssen, um da mitmachen zu können. Und dann führt mal mit denen das Gespräch. Ja, so von wegen, ich hätte dann gerne mehr dies und jenes und so. Das gibt's da nicht. So, und ich muss jetzt fragen, wie definiere ich Erfolg? Wenn Erfolg für mich die Definition ist, mit dem geringstmöglichsten Aufwand das Maximale rauszuholen, ist das auch ein Erfolgskriterium, dann muss ich in die Branchen gehen oder eine Arbeitsstelle wählen, wo das ermöglicht wird. Wenn ich auf einen Sektor gehe, wo halt wirklich viel gemacht werden muss, um was zu erreichen oder wo eine hohe Wand ist, die reformiert, transformiert werden muss, dann geht das immer nur mit extra Nerven, mit extra Zeit, mit extra Einsatz und mit ganz viel, ne, Innovation. Und wenn ich jetzt so nach vorne schaue, mache ich mir manchmal Sorgen zwischen dem, was man erreichen möchte und dem, was man bereit ist, dafür zu tun. So, und wir erleben das ja alle. Ich habe 3 Kinder, 3 Töchter, die älteste geht jetzt in die 3. Klasse und wenn man das nicht übt, dann kann man das nicht aus. Er hat jetzt einen Haufen von diesen deutschen unregelmäßigen Verben bekommen, die dann anscheinend im Präteritum alle nicht so dekliniert werden, wie wir das kennen. Also ich muss mich da auch. So, und da gibt es keine Regel. Und sie kann jetzt auf 55 Vokabeln mit 9 Jahren auswendig lernen. Ja, muss sie nicht. Natürlich regen sich dann wieder 17 Eltern in diesen Super-Eltern-Chats darüber auf, dass die armen Kinder jetzt am Abend, weil sie auf einer Ganztagsschule sind, da jetzt auch noch diese scheiß Vokabeln lernen müssen. Ja, ist so. Finde ich das Nee, aber ganz ehrlich, muss sie nicht. Ist okay, dann kann sie es halt nicht schreiben. Das ist auch okay. Aber dann gibt's halt später die Qualifizierung für irgendeine Klasseschule, ich habe keine Ahnung was nicht. Also entweder will ich, dass dieses Kind das schreiben kann, damit sie später einen entsprechenden Bildungsgrad hat, oder ich gehe weinen, dass das gerade so viel ist. Verstehen Sie, was ich meine? Und diese Divergenz erlebe ich leider zunehmend. Und ich hoffe, dass wir da jetzt insbesondere mit Blick auf Deutschland, ich lebe ja selbst in Österreich, aber ich kriege ja beides mit, wo ich sagen muss, Achtung, Deutschland, wer nichts tut, der nichts gewinnt. Und ich bin aber gleichzeitig nicht dafür, dass wir uns alle wie Workaholics aufführen, uns gegenseitig umbringen und uns erzählen, wie das zu meiner Generation war. Boah, 120 Stunden Woche, ne? Und wenn du nicht bei McKinsey angefangen hast, dann bist kein Mensch. Das auch nicht. Das habe ich hinter mir, das braucht kein Mensch. Aber eine Ausgewogenheit. Ich habe in meinem Leben Phasen, da kann ich wie jetzt in der Küche sitzen, mich zurücklehnen und sagen, ich habe ein total tolles Gespräch mit Ihnen und bin gleich beim Wirtschaftsgipfel und kann da auch über Transformation reden, das ist super. Und danach habe ich wieder 4 Termine, wo der Puls dann ein bisschen steigt. Ja, das gehört dazu.
Ja. Ja, das ist, ich stimme dem zu, wenn es uns zu gut geht, dann neigen wir dazu, zu bequem zu werden, nämlich alle Generationen, weil ja immer auf die Jungen hingehackt wird. Aber wenn ich meine Tochter mit 13 anschaue, was die in der Schule machen muss, zu dem, was ich gelernt habe, hat die ganz eine andere Performance, ja, zu leisten, nämlich Referate, Cool-Aufträge, interaktives Agieren, ja, dass ich sage, also da ziehen wir gerade High-Performer wirklich groß, sehe ich, ja, aber nicht alle Elternteile ziehen damit, weil das Schulsystem ist schon sehr fordernd, ja, was bei meiner Generation, ich bin 49, überhaupt nicht der Fall war in der Schule, ja, was ich in der Volksschule gelernt habe und was meine Tochter in der Volksschule gelernt hat, ja, die musste in der zweiten Volksschulklasse ein Referat halten, wo man denkt, wo sind wir, ja, ist die jetzt, muss die jetzt eine Vorstandssitzung leiten oder was ist, ja, also auch mit einer Haltung von Lehrern, wo man denkt, Wahnsinn, das ist, da ziehen wir schon, ja, also die Bequemlichkeit ist sehr da, nämlich in allen Generationen. Ja, wo wir auch sehen, dass die jungen Generationen sehr oft sich beschweren über die Nicht-Performance auch in den älteren Generationen, ja, weil ja immer gesagt wird, die Jungen wollen nicht, wobei ich sehe, die Flexibilität ist bei den Jungen mehr gegeben als bei den Älteren und da sprechen wir dann ja auch von Performance. Wird spannend. Ich bin auch gespannt, was da kommt. Aber ich wollte mal hören aus Ihrer Sicht. Ja. Was ist Ihr persönlicher High-Performance-Snack? Und dann sind wir auch schon fertig.
Nein, High-Performance-Snack.
Ja, genau. Gibt sowas.
Was ist es? Zum Essen oder so?
Ja, so ein Business-Snack, wo Sie sagen, daran messen Sie, dass Sie High-Performance liefern.
Der Business-Snack. Die Denkanstöße.
An der Zufriedenheit, an der Luft zum Atmen, wenn ich mein Büro betrete. Aha. Weil Sie fühlen Spannung oder Nicht-Erreichen von Zielen, Missmut sofort in der ersten Tonalität des guten Morgens, wenn man dir in den Termin reinkommt, des Blickes, der Körperhaltung, wie viele kommen auf dich zu. Das ist so ein ganz seichter, kennen Sie das? Sie kommen dann so in einen Raum und wissen dann ganz genau, hier stimmt was nicht. So, das kann Ihnen auch keiner wieder sagen. Ne? Das ist auch so ein Grundempfinden. Ich würde für mich behaupten, ich habe das sehr ausgeprägt, vielleicht zu ausgeprägt. Also mein GF-Kollege kriegt das immer mit, wenn ich dann sage, du Raimund, da ist doch was mit dir. Nein, mit mir ist nichts. Ich so, doch schon. Nein, ich so, ich höre es schon in deinem Ton. Das kann gar nicht sein. Ich so, doch, wir reden. So, und irgendwo ist dann auch was. Ne? Also das ist schon so eine Running Gag. Und das ist mein Snack, ist diese Aufmerksamkeit, diese Sensoren, die da sind, weil das alles am Ende zwischenmenschlich läuft, wissen Sie? Und das ist für mich bei allen KPIs dieser Welt, ne? Zahlen sind auch eine große Lüge. Und trau keiner Zahl, die du nicht selber geschrieben hast. So, und an diesen ganzen KPI-Blödsinn glaube ich auch nicht. Ich glaube nur daran, dass ich draußen sehe, ja, wie es operativ läuft, wie zufrieden die Kunden sind und am Ende, was mit meinen Mitarbeitenden ist. Und dafür muss man dann dieses Gefühl haben, so dieses Gespür, diese Härchen, die sich dann so, ne, je nach Windrichtung drehen.
In meinem Buch steht drinnen, es gibt drei Grundregeln beim Führen. Und wenn das Führungskräfte zu 100%ig machen, dann führen sie richtig gut. Aktiv zuhören, während der Zeit, wo wer spricht, nicht schon was anderes denken oder eine Antwort suchen, sondern aktiv zuhören, dabei wahrnehmen, ob das gesagte Wort zu dem, was die Person ausstrahlt, passt und Fragen stellen. Wer fragt, der führt. Heißt ja ein super Spruch. Wenn man das zu 100%ig macht, dann nimmt man wahnsinnig viel wahr. Wir machen seit 20 Jahren Beratung. Wenn ich in Gruppen reinkomme, kann ich sofort sagen, was hängt da in der Luft? Gibt es da einen Elefanten, der rosa-rote Elefant? Weil wenn man wahrnimmt, erlebt man sehr viel, weil uns unterscheidet sehr viel von Tieren. Wir haben Empathie, Spiegelneuronen, die dazu führen, dass man genau das wahrnimmt. Ja, und ich verstehe sie total. Das finde ich die besten Führungskräfte, die wahrnehmen können, weil sie, man nennt es dann ja Intuition. Ich sage immer, nein, das ist wirklich die hohe Kunst der Empathie, zu spüren, dass es hier was gibt, was unausgesprochen ist. Ja. Ich danke Ihnen, Frau Korbut. Ich würde nur länger reden. Ich finde es total spannend. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir haben uns ja über LinkedIn ich habe Sie kontaktiert über LinkedIn und ich finde es großartig, dass Sie zurückgeschrieben haben und dass wir das Gespräch geführt haben. Mein Instinkt hat mich nicht geirrt, ja, nach den Antworten. Danke dafür, dass Sie Zeit hatten.
Sehr, sehr gerne und danke auch für die Einladung. Alles Gute.
Ja.
Der Business Snack. To-dos.
Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann höre auch gerne in die Podcast-Serie rein, in denen ich detailliert über die 8 Säulen spreche. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt, dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bquiz.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst dein Ergebnis bereits 1 Minute später per Mail. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben, gerne via LinkedIn oder per E-Mail an office@bquiz.at. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke von Bequiz, Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.bequiz.at